You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und wie ihr natürlich sicherlich mitbekommen habt, ich meine, die Nachrichten sind voll damit. Ja, vorhin hat es noch RTL noch auch groß an die Glocke gegangen. Die Zeitungen sind voll damit. Das ist nichts Neues, wenn ich euch sage, Chris ist immer noch im Urlaub. Der Kollege surft da auf Fuerte. Der denkt, er wäre jetzt nochmal... wird jetzt nochmal mit 60 irgendwie Surfweltmeister werden. Naja, jeder muss selber wissen, was er mit seinem Geld macht. Auf jeden Fall, der Kollege ist nicht hier. Und es ist kurz vor Sonntag. Das heißt, wir bekommen bis zum Sonntag keine weitere Folge mehr auf die Kette. Deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich hier hin und erzähle ein bisschen einen Schwank aus meinem Leben. Nein, natürlich nicht. Ich hatte vor einiger Zeit oder ich glaube letzter Woche ein Instagram-Live-Video mit Kampfkunst-Lifestyle. Und das war ein schöner Talk, 50 Minuten. Kampfkunst-Lifestyle, für die, die ihn nicht kennen, im gleichen Anschluss kommt dieses Gespräch. Ich habe es aufgezeichnet. Ist natürlich jetzt nicht die Qualität, wie ihr es gewohnt seid vielleicht. Allerdings, darauf kommt es ja jetzt auch nicht an, sondern es kommt mehr auf den Content an. Und ich denke, einmal können wir ausreißen, indem wir so eine Folge mal jetzt hier veröffentlichen. Kampfkunst Lifestyle, für die, die ihn nicht kennen, war einer derjenigen, der, ja, ich sag mal so 2010, so um den Dreh herum, angefangen hat mit Kampfkunst oder Kampfsport-Content auf YouTube. Und er war einer der Vorreiter, lange vor Flying Uwe, lange bevor es Ring Life gab. Und er war eigentlich der Vorreiter, der ja mit diesem YouTube-Game, was Kampfsport anging, eigentlich angefangen hat. Und ich hatte ihn damals verfolgt, dann wurde es eine Zeit still um ihn herum und zwischendurch, damals hatte ich auch mal Kontakt so zu, ich glaube, zu seiner Ex-Freundin, wie sich hinterher herausgestellt hatte. Es kam nie aber zu einem Interview. Damals hatten wir ja noch hier über Ruf der Hyäne nur dieses Audioformat. Und ich wollte damals immer ein Interview mit ihm haben, ist nie dazu gekommen. Und bis vor kurzem hatte ich ihn dann irgendwann mal angeschrieben auf Instagram. Wir haben uns zurückgefolgt und haben dann Nummern ausgetauscht und stehen eigentlich bis jetzt so ein bisschen im regen Austausch. Also zwischendurch schickt man sich mal ein paar Sprachnachrichten oder Sprachis, wie die Kids heute zutage dazu sagen. Und ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich immer mal mit ihm so ein bisschen persönlich sprechen, weil ich eigentlich so einer derjenigen war, der damals so den Kanal, das war so einer der YouTube-Kanäle, die mich so wirklich interessiert haben, wo ich auch wirklich drauf geklickt habe, auf das Glöckchen und habe gesagt, ey, abonniert, scheint ein netter Typ zu sein, was er im Nachhinein noch ist. Und lange Story kurz erzählt. Wir haben dann uns verabredet an einem Donnerstag und haben gesagt, komm, wir gehen live um 19 Uhr. Dann hatten mich viele Leute, weil ich es auf Instagram angeschrieben hatte oder angekündigt hatte, ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher, hatten mich angeschrieben, zu der Zeit haben wir Training oder bin ich nicht da oder arbeiten, gibt es eine Möglichkeit, das Ganze aufzuzeichnen. Es ist bei uns auf Instagram immer noch hinterlegt als Beitrag, aber für die, die uns nicht auf Instagram folgen, habe ich gedacht, ist es vielleicht mal wert, das Ganze hochzuladen, um das Gespräch jetzt hier mal so ein bisschen Oldschool-Vibes, Ruf der Hyäne, mal wieder rüberkommen zu lassen. David Rüssel, sein richtiger Name. David Rüssel ist Kampfkünstler, einigen, wie gesagt, bekannt noch früher aus den Zeiten von YouTube. Er versucht jetzt auch gerade wieder so durchzustarten, ist auch einer derjenigen, der damals einen Webvideopreis damit gewonnen hat. Also er war wirklich sehr prominent mit YouTube. Macht oder hat sehr viel Kung-Fu gemacht. Also wie gesagt, es geht sehr viel in die Kampfkunst, auch mit Waffen. Und er macht jetzt oder er dreht jetzt momentan so ein paar Videos mit seiner Tochter, die jetzt auch schon erwachsen ist, und erklärt ein paar Techniken. Damals hat er auch so Videos gemacht mit Michael Smolik und ich glaube Flying Uwe war dabei, weil David Russell kommt oben aus dem Norden, aus Hamburg. Und da war es jetzt so, dass er keine Möglichkeit gesehen hat, hier ins schöne Gelsenkirchen zu reisen und wir keine Möglichkeit gesehen haben, jetzt nach Hamburg zu reisen. Da habe ich gesagt, komm ey, dann lass uns eine Folge hier mal machen und die machen wir live. Ich mit ihm alleine, weil Chris ist nicht da oder war verhindert und ist ein schöner 50-minütiger Talk geworden. Wir reden über seine Anfänge, wir reden über diverse Kampfstile, wir reden über Filme, weil er ist ein großer Filmnerd, gerade was auch so Kampfsport angeht. David Rüssel hat auch in einigen Produktionen mitgespielt, unter anderem The Last Kumite. Da erzählt er, wie es dazu zustande gekommen ist. Vielleicht können sich einige erinnern, ich hatte damals den Sean zu Gast. Das ist jetzt auch schon Jahre her, da hat er damals noch dieses Crowdfunding gestartet, um Geld für diesen Film zu sammeln. In dem Film sind Cynthia Rothrock und die damaligen hier Tong Po vom Bloodsport. Also alle damaligen Actionstars so aus den 80ern, 90ern wurden wieder vereinigt und es wurden ja, so ein Fanfilm gedreht, der unter anderem auch, ich glaube, in USA und Hamburg und ich weiß gar nicht, in welchen Orten der überall gedreht worden ist. Und er wurde dafür gecastet oder hat sich dafür casten lassen. Ist eine schöne Geschichte, erzählt er auch gleich in dem Podcast, den ihr gleich im Anschluss hören werdet. Und er erzählt davon. Es gibt einige Filme, wo er auftaucht, auch sehr viele fangemachten Filme. Wir quatschen ein bisschen darüber, wir quatschen ein bisschen über seine Zukunftspläne und. Und ja, ich finde, es ist ein schöner Talk geworden. Und bevor wir jetzt zum Podcast kommen, muss ich jetzt nochmal kurz eine Werbung einspielen und dann geht's los. Dieser Podcast ist gesponsert von der Allianz. Schröers und Hotte, eure Versicherungsexperten. Ich mach nochmal. Dieser Podcast ist gesponsert von der Allianz Schröers und Horst. Eure Experten für Versicherungen, die den Kampfsport lieben und leben. Inaba, Ben und Hotte sind selbst begeisterte Kampfsportler und bringen Kompetenz, verständliche Beratung und Verlässlichkeit mit. Und nebenbei, sie sehen auch noch echt gut aus. Also muss man wirklich sagen. Den einen treffe ich zum Beispiel öfters immer im Schwimmbad. Also mit kurzer Hose. Also man trifft sich öfters.
Hm? What? Bro, what are you talking about, man?
Sie halten euch den Rücken frei, damit ihr euch voll und ganz auf die Herausforderungen im Ring, auf der Matte oder im Cage oder auf der Straße oder wo sonst wo konzentrieren könnt. Ob Schutz für euren Verein, eure Ausstattung oder euch selbst. Bei Allianz Schröers und Horst seid ihr bestens aufgehoben. Lasst euren Kampfgeist und eure Zukunft sicher sein mit den Profis, die eure Leidenschaft teilen. Und nebenbei, die haben auch noch echt guten Kaffee. Werbung vorbei. Guck, so schnell kann es gehen. Ne? Also, habt viel Spaß mit dem Podcast, mit David Rüssel und mir. Und nächste Woche sitzt zu gewohnter Zeit hier in dem Pupsessel wieder der Chris, euer Coach. Und wir planen für eine Folge wirklich nur auf eure Fragen einzugehen. Auf Meinungen, auf Kritiken, auf Vorschläge und. Es sind schon ein paar Fragen eingekommen, eingetrudelt bei uns. Aber es fehlen uns wirklich immer noch richtig geile Fragen und mal wirklich schöne Fragen vor allem. Ich werd wirklich nicht müde, das immer zu betonen. Schickt uns mal wirklich eine geile Frage, wo wir wirklich drauf eingehen. Wir wollen wirklich mal eine Folge dafür nutzen, um wirklich mich oder wirklich uns mit euch zu beschäftigen. Das heißt, ihr gebt uns Themen vor, die wir dann innerhalb von ein paar Minuten versuchen abzufrühstücken. Chris seine Meinung, meine Meinung. Ich weiß, dass uns eine Menge Leute zusehen und zuhören, die jetzt gerade neu mit dem Kampfsport angefangen haben. Das bekommen wir mit, weil wir werden angeschrieben und zwischendurch danken uns Leute, dass sie aufgrund des Podcasts zum Sport gefunden haben, was uns mich und Chris, ich glaube Chris noch mehr als mir, besonders am Herzen liegt und das erfreut uns wirklich. Das ist wirklich keine gespielte Freude. Und da würde mich mal interessieren, die Leute, die uns damals geschrieben haben und zwischendurch mal schreiben, wie der Weg ist. Gibt es Steine? Merkt ihr, dass ihr besser werdet? Oder habt ihr schon wieder, alles hingeschmissen und lebt jetzt wieder auf der Couch aus der Chipstüte heraus? Sowas würde uns gerne interessieren. Lasst uns mal ein bisschen teilhaben an euer Leben. Und wir geben, oder der Chris und ich geben dann so ein paar Tipps und unsere Meinung dazu. Fände ich, glaube ich, ganz interessant und mal abwechslungsreich tun. Leute, ey, habt einen geilen Sonntag und jetzt hört ihr den Podcast mit David Rüssel und mir. Kampfkunst Lifestyle, Peace to the Gods.
Sieht gut aus. Da ist er. Der Meister höchstpersönlich.
Danke. Wie geht's dir? Dankeschön, Dankeschön.
Ey, eine kurze Frage, bevor wir anfangen. Ist meine Verbindung gut? Oder komme ich abgehackt irgendwie rüber?
Vollkommen perfekt. Alles super.
Sollte das irgendwie ein bisschen scheiße sein, sag mir ruhig Bescheid.
Alles klar.
Erstmal, ja, jetzt kommen sie so langsam. Ich habe vorhin oder ich hatte gestern und vorgestern schon so die ersten Mails bekommen, dass sie gesagt haben, ich habe eine scheiß Zeit ausgesucht, weil die meisten sind da selber trainieren.
Training, ja.
Und ich sagte, hey, und heute hat mich noch einer angeschrieben, sagte, ob das auf YouTube kommt. Ich werde es erstmal hier auf Instagram als Beitrag lassen. Ich habe so 30 Minuten angesetzt. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
Vollkommen in Ordnung.
Ja. Wie geht's dir?
Sehr gut, danke schön. Ich hoffe, dir auch.
Ja, ey, die Sonne scheint. Wie sieht's bei euch aus in Hamburg?
Auch Sonne scheint, aber der Wind ein bisschen kühl.
Ja gut, ist der Norden. Ne? Was willst du machen?
Was willst du machen?
Für die Leute, die dich nicht kennen, ja. David Rüssel,
ja.
Stell dich mal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist David. Viele kennen mich vielleicht oder kennen mich noch nicht, dann kennt ihr mich jetzt vielleicht auch unter dem Synonym auf Kampfkunst Lifestyle auf dem YouTube-Channel. Da bin ich nämlich auch sehr stark vertreten. Hab da schon quasi, ja, ich würde mal schon fast sagen, so 2007 den Anfang mit Kampfkunst-Tutorials gemacht. Zusammen damals noch mit mehreren YouTubern, die neben mir auch ähnliche Sachen gemacht haben, zum Beispiel Name Flying Uwe. Der hat auch angefangen, damals Tutorials zu machen. Stimmt. Und bei ihm war es mehr so diese Tricking-Geschichten. Bei mir war schon von Anfang an Kampfkunst, Selbstverteidigung. Und ja, und da ist das dann gewachsen. Man ist immer größer geworden. Irgendwann hatte ich dann auch meine 400.000 fast Follower. Dann habe ich den Web-Videopreis irgendwann mal gewonnen als bester Sportkanal. Dann war ich irgendwann im Panini-Heft. Dann gab es mich überall als Aufkleber bundesweit in Deutschland. Dann habe ich irgendwann mein Buch rausgebracht und jetzt bin ich beim Film. Ja.
Ja.
Ich glaube.
Da kannst du gleich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe heute mal so drüber nachgedacht. Ne? Ich muss mal kurz erklären. Ich habe dich damals, als das so mit YouTube so richtig so anfing, so mit durch die Decke zu gehen, da hatte ich damals noch so die Namen im Kopf: Iblali, LeFloid. Dann gab es da noch Flying Uwe Alberto. Bibis Beauty Palace und wie sie alle hießen. Und du warst einer der ersten Kanäle, die ich damals direkt geliked habe, weil war eigentlich, jetzt gerade wo du gesagt hast, Flying Uwe, ja, aber Flying Uwe war noch nicht so, sag ich jetzt mal, spezialisiert auf Kampfsport oder Kampfkunst wie du, ne? Und ich kann mich damals erinnern, du hast, glaube ich, dann auch Videos mit Smolik mal gemacht. Du warst eigentlich schon so immer so der Vorreiter, würde ich mal so sagen. Was das YouTube-Game angeht, besondere was Kampfsport, Kampfkunst angeht, ne?
Stimmt. Mein großes Vorbild damals auf YouTube kam tatsächlich mehr so aus Britannien, den Staaten. Und zwar damals habe ich gesehen, boah, was der Master Wong da macht, finde ich ziemlich geil. Ach,
den kenne ich auch noch.
Ja?
Was macht er jetzt?
Ich glaube, der macht das immer noch. Ich habe den ewig nicht gesehen, aber ich glaube, der macht das immer noch.
Ja, genau. Immer auf der Straße auch so, ne?
Ja.
Meistens auch mit dem Baby irgendwie noch mit dem Kinderwagen im Park irgendwo.
Stimmt, ja, der hat ja irgendwann Kinder gekriegt. Stimmt, genau. Ja, ja. Und das war so ein bisschen so, wo ich dachte, so cool, sowas gibt's in Deutschland gar nicht. Und vielleicht ist das ja ein Weg, vielleicht ist das ja irgendwo so eine Zielgebung, wo man Leuten was an die Hand geben kann und mit Tutorials vielleicht sogar auch helfen kann, Mehrwert beisteuern kann. Da war es für mich sowieso immer sehr easy, weil ich sowieso unterrichtet habe. Und ob man nun dann nach dem Unterricht noch 10 Minuten kurz die Kamera anschmeißt, dann noch kurz den Inhalt, den wir im Unterricht gemacht haben, nochmal durchgeht und das dann hochlädt, war jetzt keine große Aufgabe und daraus ist das tatsächlich so ein bisschen gewachsen.
Ja, du hast einen Vorteil, ist jetzt nicht böse gemeint, bei dir ist der Vorteil, du bist ja auch echt eine Rampensau, ne? Du stehst ja auch gern vor der Kamera. Da kommt ja
absolut,
auch noch
dazu. Absolut.
Und das können manche ja dann auch nicht. Und dann siehst du dann irgendwelchen Videos oder Tutorials, die sie drehen. Und was ich habe dich dann wirklich eine ganze Zeit verfolgt und dann irgendwann war man so auf einmal vorbei, ne? Dann hast du dich so ein bisschen, ich glaube, die Haare hast du damals wachsen lassen.
Ja, so lange.
Viel mit Tattoos dann zu tun
richtig,
gehabt.
Richtig.
Und jetzt vor kurzem hast du jetzt wieder so ein bisschen Wind Auftrieb bekommen.
Absolut.
Und bist jetzt wieder dabei. Wie läuft's an?
Ja, läuft ganz gut an. Man merkt natürlich, YouTube hat sich auch verändert in den Jahren, ganz klar. Es ist nicht mehr dasselbe, wie es damals war und gerade als Kampfkünstler nicht mehr so einfach. Früher war Kampfkunst noch weitaus, ich sag mal, beliebter. Heute ist es eher Kampfsport, so. Was auch vollkommen okay ist. Ich meine, die Zeit wandelt sich. Als ich damals angefangen habe, das war die Anfangszeit von MMA hier in Deutschland. Da war MMA hier noch gar nicht so groß. Und jetzt ist natürlich MMA hier riesig und jetzt sind natürlich alle sehr, sehr kampfsportorientiert. Und was auch vollkommen in Ordnung ist, es gibt da super gute Leute und die vermarkten das auch super geil und nee, ist cool. Aber es macht wieder Spaß auf jeden Fall, ein bisschen im Boot mitrudern zu dürfen mit den ganzen Jungs.
Hat dich MMA nie gepackt, ne?
Ich habe mal tatsächlich ein bisschen.
Du bist wirklich so Richtung Kampfkunst.
Ja,
Voll
ich habe
verschieden, ne?
tatsächlich. Ja, ich habe tatsächlich auch mal MMA gemacht. Aber ich habe halt einfach gemerkt, so gut, ich habe immer, also ich bin immer einer, ich bin halt sehr wissbegierig und ich frage halt immer sehr viel nach. Und meine Frage, dann schnappst du auch gleich den Größten und schnappst du auch gleich den Besten aus der Schule und fragst du einfach mal nach, du pass auf, du bist ja jetzt so und so lange MMA-Kämpfer und so. Was schaffst du denn hier in Deutschland? Was erreichst du denn damit? Und wenn dann die Frage sehr klein ist und er teilweise sogar für Startgebühren noch zahlen muss, dass er kämpfen kann und all so ein Kram und ich dann aber über die ganze Verletzung mitkriege, habe ich mir dann irgendwann gesagt so, boah, dann müsstest du echt nach Amerika auswandern, ein total krasser Dude werden, dass Dana White auf dich aufmerksam wird und dann musst du da halt total abdrehen und dann vielleicht kriegst du irgendwo da dann mal so ein bisschen die Chance, auch für das, was du tust oder deine Gesundheit auch aufs Spiel setzt, dann vielleicht auch das nötige Kleingeld, was dann quasi zurückkommt, wovon nicht ich, aber zumindest meine Familie leben kann. Weil bei mir war auch immer, egal was ich gemacht habe, es ging natürlich immer darum, können meine Liebsten davon leben. So, ne? Das war
Ja,
für mich
gut.
immer ganz wichtig.
Wobei, wenn du heute jetzt so siehst, also heute sind die Chancen schon ein bisschen anders, ne?
Auf
Also
jeden Fall, auf jeden Fall.
wenn du gerade die Leute siehst, wie so ein Max Holzer oder so, der gerade so ein bisschen durch die Decke geht. Also wenn du dich wirklich irgendwas verschreibst und da wirklich mit Talent wirklich die ganze Zeit nutzt und da drin gut wirst, hast du gute Chancen. Nur
Auf
ich
jeden
kann mich
Fall.
auch noch damals an die Anfangszeiten vom MMA erinnern. Da waren natürlich noch so die blutigen Käfigkämpfe, wo die
Nee.
Bild-Zeitung drüber berichtet hat und hat zerrissen und heutzutage ist die Bild ganz weit oben, wenn irgendwelche Veranstaltungen anstehen, ne?
Absolut, absolut. Die Zeit hat sich gewandelt, die Zeit hat sich, ja, ist vorangegangen, aber leider bei mir auch nicht stehen geblieben. Inzwischen bin ich 44 und bin ich jetzt noch in Cage? Nein.
Nein, definitiv nicht. Aber womit, oder sagen wir mal so, anders gesagt, ich hatte letztens mich noch hier mit jemandem unterhalten, der sagte, dass Kampfkunst erlebt, oder er ist der Meinung, dass die Kampfkunst gerade so ein bisschen so eine Renaissance erlebt. Und ich glaube auch, dass langsam so, was heißt langsam, aber dass so bestimmte Leute schon wieder so in Richtung Tradition gehen, gerade so was dieses Chinesische, das Japanische angeht. Siehst du das ähnlich?
Tatsächlich schon, ja, irgendwo so ein bisschen. Ich finde ja auch, das ist ja auch alles mit dem Medienhype alles damals so ein bisschen abgeschwächt. Ich meine, zu meiner Zeit, wo ich noch Kampfkunst betrieben habe, da war es halt normal, dass du mit deinen Brody, mit deinen Brudis, mit deinen Brothers auch irgendwo da ins Kino gegangen bist und dann hast du dann da Jet Li geguckt oder
Ey,
du hast
damals
Jackie
gab es
Chan
aber auch noch
geguckt oder
so Filme, ne?
ja. Genau, und das ist ja komplett weg. Und irgendwann kam dann Warrior mit Nick Nolte und Hardy und hier und da. Das hat sich halt auch, das ganze Kino und ganze Medienwelt hat sich halt verändert. Dann wollten sie plötzlich Tony Jaa sehen. Auf einmal haben sie alle Muay Thai gemacht, weil sie Ong Bak gesehen haben. Früher wollten sie alle Aikido machen, weil sie Seagal gesehen haben. Dann wollten sie alle Karate machen, weil sie Van Damme gesehen haben. Also die Zeit ist immer sehr von den Medien gestimmt, das definitiv. Aber so, ich glaube, dass so langsam viele Leute auch wieder so ein bisschen danach rufen, so ein bisschen die Werte darin zu finden. Weil ich glaube, viele haben die Schnauze voll zu sehen, dass manchmal mehr Action außerhalb des Rings passiert als im Ring. Da haben, glaube ich, viele so, dass sie sagen so, oh, wo ist denn der Respekt und wo ist das? Immer nur Beef, immer nur aneinander kein so. Wo sind die schönen Zeiten von Machida oder Georges St. Pierre, der sich dann, wenn er K.O. auf dem Boden lag, einfach hingekniet hat, gewartet hat und dann auch respektvoll war, so lange gewartet hat, bis er wieder aufgestanden ist. Anstatt da drauf mal drauf zu gehen und drei Ellbogen nochmal nachzugeben, so. Ich glaube, das vermissen die Leute ein bisschen.
Ja, bei mir ist das immer so 50-50. Ich habe manchmal wirklich so Zeiten, das ist, glaube ich, aber auch so stimmungsabhängig. Ich habe manchmal so Zeiten, da finde ich so einen Trash-Talk ganz geil. Vor allem so diese alten Zeiten so von Conor McGregor, ne? Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, wenn dann so Leute gerade in so einem Muay Thai-Kampf sich hinknien und warten, um demjenigen den nötigen Respekt zu zollen. Und ich finde beide Seiten eigentlich ganz geil. Ich finde aber, dass dieses Trash-Talk gerade so dermaßen überhand nimmt, dass es auch anfängt, mich so ein bisschen anzukotzen. Ich hatte damals für eine ganz kurze Zeit mal so ein bisschen im Kendo reingeschnuppert, ne? Und da ist ja, der wird der Respekt ja ganz, ganz weit oben geschrieben. Da gibt es so ein ganz bekanntes Video, ich weiß gar nicht, ob das aus Japan ist. Da ist eine Meisterschaft und der eine punktet und während er punktet, dreht er sich um zu seinem Meister und macht diese Siegerfaust, dieses ganz kurze Jawohl, Punkt für mich. Und er wird sofort angezählt, weil da ist dieser Respekt in diesem Kendo. Du sollst deinen Gegner im Kampf auch noch nicht mal so das zeigen, ey, guck mal, ich habe einen Punkt geholt, sondern bleib neutral. Was meiner Meinung nach extrem schwierig ist, und wenn du das beherrschst, wenn du das lernst, ist, glaube ich, die Kampfkunst sogar noch ein bisschen, ja, steht noch eine Stufe höher über dem Kampfsport, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade was das Mentale und diese Disziplin auch angeht. Und das
Was
sehe
du auch
ich
gerade
momentan,
erwähnst.
warte, ganz kurz. Und das sehe ich
Ja.
momentan auch so ein bisschen den Berg abgehen, weil ich habe gestern wieder ein Video gesehen von so einem jungen, wie alt war der? 10, 11 aus den USA, BJJ gekämpft und hat sich schon benommen. Der andere Junge lag auf der Matte, hat geweint, wurde irgendwie versorgt und er hat sich wirklich schon richtig wie so ein großes Arschloch benommen, indem er hier mit dem Gi offen rumläuft und macht hier diese
Okay.
Siegerpose. Ah, ich
Ja.
finde es aber ganz, ganz bedenklich.
Ja. Es ist schade, weil ich finde mal Kampfkunst oder Kampfsport, ganz egal in welchem Sinne, hat ja auch immer was mit Charakterschule zu
Ja.
tun. Also du benutzt ja nicht nur deinen Trainer wie im Fitnessstudio das Gerät und schmeißt ein Handtuch drauf und wenn du wieder gehst, nimmst du das Handtuch wieder ab, sondern es soll ja auch irgendwo ein bisschen was vermittelt werden. Und ich kenne viele krasse Kampfsportler, die auch sehr gut drauf sind und von vornherein aber auch sagen, du, pass auf, ich bin der friedlichste Mensch überhaupt, weil erstens, ich habe keinen Bock, mich zu verletzen außerhalb des Trainings, weil ich habe meine Wettkämpfe. Und zweitens, ist für mich halt einfach diese Respektsache auch ein, ich Ich vertrete ja eine Schule, ich vertrete ja einen Meister, ich vertrete einen Verein oder was auch immer. Und das ist ja auch immer so eine Sache, wie stellst du deine Schule im Background dar? In dem, wie du dich benimmst. Du bist ja quasi nur der Flyer, das Ventil der Schule. Und dementsprechend ist, ich fand das damals sehr schön, weil du es gerade angesprochen hast mit Kendo und Japan und so. Ich finde es zum Beispiel ganz schön, die Blütezeit von MMA fand ich halt einfach, was Respekt angeht unter den Kämpfern, ob nun Gegner, Kontrahenten oder sonstiges, war die Pride-Zeit. Die Pride-Zeit, wo Japan die ganzen Kämpfer eingekauft hat, weil die UFC in Amerika das UFC verboten hat. Und dann kam Mark Kerr, dann kam Randle Man, die ganzen Leute, die Top-Leute haben alle in Japan gekämpft. Und das war halt einfach die waren Götter für die Zuschauer. Und die haben sich aber auch dementsprechend auch untereinander sehr respektvoll verhalten. Das fand ich sehr schön, war eine sehr schöne
Ja,
Zeit.
weil die auch alle aus quasi irgendeinem asiatischen Kampfsport oder Kampfkunst kamen, ne? Wenn du so überlegst. Ne? Die
Richtig,
haben
richtig,
diese
richtig.
Grundschule quasi schon durchgelebt, so sage ich es
Ja,
mal
ja.
gerne. Ne? Die haben
Genau, genau.
diesen Kindergarten, sage ich jetzt mal, diese Vorschule, was Disziplin und Respekt angeht. Ich kenne unheimlich viele MMA-Gyms, wo die Disziplin und Respekt ganz oben stehen. Aber ich habe so, wie gesagt, das ist jetzt auch nur ein Gefühl, ich habe so das Gefühl, dass da jetzt mehr Wert drauf gelegt, wie verkaufe ich mich nach außen? Bin ich das unbeliebteste Arschloch? Bekommen die meisten Follower und habe damit Chancen, über einen großen Teich irgendwie mal bei, weiß ich nicht, bei der UFC oder wer auch immer, da unter Vertrag zu kommen. Und das finde ich echt bedenklich, ey.
Ist es,
Mich ganz ehrlich.
ist es, ist es, weil du auch irgendwo immer ein Stück deiner Seele verkaufst, ne? Für
Ja.
Zahlen.
Ja.
Das ist es halt, ne?
Was machst du alles für Klamotten? Du hast, glaube ich, damals Jeet Kune Do gemacht oder machst du das immer noch?
Nee, Jeet Kune Do mache ich gar nicht mehr. Ich bin jetzt beim Kachu Kembo.
Ja.
Da bin ich jetzt aktiv gerade, war auch gestern im Training, hätte heute eigentlich auch Training, weil du gerade sagst, die Zeiten. Aber habe gesagt, naja, für den Livestream kommen, da nehme ich mir die Zeit
Ach,
jetzt. Es
laber
läuft nicht weg.
nicht. Ehrlich?
Ja, ohne Scheiß.
Ey,
Ja,
geil.
ich hätte jetzt um 19 Uhr hätte ich das Training gehabt auch. Also 18:30 bis 20:30. Heute wäre Kampftraining gewesen. Und da habe ich aber gesagt, ach komm, machen wir jetzt hier den schönen Livestream. Ist cool, freue ich mich drauf. Lange wieder mal was gemacht. Wie gesagt, war ja selber Ewigkeiten hier auf Instagram nicht live.
Ich auch
Ne?
nicht.
Und nee, da habe ich mich natürlich mega drauf gefreut. Ja, also Kachu Kembo ist bei mir gerade ganz vorne, nutze aber natürlich die Elemente, die ich alle mal so gelernt habe. Sei es jetzt ganz zu Beginn mein Judo, da komme ich ja her, mein Background, ne? Mein Onkel, der ist ja immer noch großer Landesmeister, Europameister, deutscher Meister und sonstiges im Judo. Das ist ja ein riesengroßer Judoka auch. Mag vielleicht einigen auch ein Begriff sein. Mario Höf zum Beispiel heißt er. Und der ist halt mit meiner Mutter damals auch im Judo angefangen. Das heißt, ich komme aus einer Kampfsportfamilie, die haben von vornherein schon immer Kampfsport betrieben. Allerdings sind sie immer beim Judo geblieben. Und unser Kurs hatte damals halt den Vorteil, das war halt nur so wie so ein Verein, JGS hieß der damals, und die haben halt nach dem Judo dennoch noch Karate angeboten. Und irgendwann, so mit 10, 11, habe ich dann gesagt, boah, jetzt will ich nicht nur werfen und fixieren, sondern ich habe auch irgendwie Bock, ein bisschen zu schlagen und zu treten. Ein bisschen Karate gemacht, war aber das Shotokan, war mir sehr, sehr form-, katalastig. Da habe ich dann gesagt, so, ah, das will ich doch nicht, weil wenn du aus einem schönen Wettkampfsport kommst, wie Judo, wo der Gegner nicht freest, wo er gegenhält, wo er dir nichts, also dir quasi nicht entgegenkommt, das ist dann schon eine Sache auf einmal, wenn du merkst, dass jemand da freest, und damit möchte ich jetzt natürlich nicht jeden Karatekurs hier schlecht reden, aber in dem, wo ich war, war es halt so, da wurde halt die Faust stehen gelassen und dann wurde erstmal Ewigkeit an einem kooperativen Partner bestimmte Sachen geübt. Und irgendwie war das für mich, jemand, der aus dem Wettkampf schon kam, ungewöhnlich. Das fühlte sich nicht irgendwie richtig an.
Wie lange hast du Judo und wie lange hast du Karate gemacht? Bis zu welchem
Also Judo habe ich tatsächlich gar nicht so lange gemacht. Judo habe ich bis zum Orangegurt gemacht. Ja. Und Karate, glaube ich, bis zum Gelb habe ich Karate gemacht.
Also und ich habe auch Shotokan damals gemacht. Mhm. Ich habe es aber auch nur bis zum Grüngurt gemacht, weil, so wie du gerade beschrieben hast, ich war jetzt nicht so einer, der wollte sich unbedingt immer gerne kloppen. Aber dieses Kumite, als das damals anfing, dieses Point-Fighting, wir hatten damals diese dünnen weißen Handschuhe beim Shotgun.
Kenn ich noch, ja.
Die waren wirklich so wie du gesagt hast. Also du bist ja nach vorne immer schön auf den Ballen hin und her gesprungen. Und dann, wenn du eine Möglichkeit gesehen hast, bapp, einmal kurz rein. Das war für mich jetzt auch großartig nicht so spannend. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich mit Karate aufgehört habe. Aber ich war damals so... Ich habe gerne Kata-Training gemacht, weil du da bist auch für dich, und wenn du Kata-Training machst, auch gerade so in der Gruppe mit dieser Choreografie, wenn du mir heute Kata-Training zeigst, ne, gerade so bei Olympia, kann ich nicht gut angucken, weil das ist halt eigentlich nur eine Choreografie, ne? Das ist jetzt nur so stilistisch, sieht es vielleicht geil aus. Natürlich hat jede Technik auch seine Bedeutung, und natürlich gibt es auch schon eine Menge Videos, wo die zeigen, was diese bestimmten Blocks, so ein Gedabarei oder so, was sie zu sagen haben oder was sie so symbolisieren in dieser Kata. Aber mich hat Karate auch nicht so abgeholt. Ich wollte dann auch so ein bisschen so Richtung Kicken, und ich meine, Karate kickt auch, aber das war nicht so mein Ding gewesen.
Mir haben vor allem die Schläge zum Kopf gefehlt, weil wir haben damals immer nur auf die Brust gehauen. Ja. Das war auch so ein Ding, wo man sich dann automatisch schon die Deckung nicht oben angewöhnt, sondern eigentlich immer nur hier bist und immer versuchst, du die ganzen Oizukis irgendwie abzuwehren oder reinzukriegen. Und für mich war dieses Ganze, ja, ich sag mal so, wenn du denn Komitee hattest oder ein bisschen mit den Leuten denn gekämpft hast im Hajime, war halt alles ganz cool, aber es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen bin ich dann nachher auch in der Schule, die haben es auch angeboten, zum Jujutsu gewechselt, japanisch Jujutsu. Und die hatten dann irgendwie eine Mischung aus Judo und Karate. Das war so beides. Mhm. Aber es war halt kein kooperativer Partner mehr. Und das fand ich interessant. Da habe ich dann gesagt, so geil. So, und dann kam schon die ganze Kung-Fu-Welle hier in Deutschland an. Dann kam Jet Li, dann kam, Bruce Lee gab es ja hier schon, aber dann kam Jet Li, dann kam Jackie Chan, dann kamen die ganzen heftigen Leute, und da habe ich gesagt, boah, eigentlich willst du auch das machen. Irgendwie hast du da Bock drauf. Und ich weiß noch, damals habe ich mich beim Dakaskus bei Jörn Tietke in Harburg sogar Probetraining gemacht und hatte dann gedacht, so, ja, das willst du machen. Und dann kam ein Freund von mir an in der Berufsschule damals und sagte, du pass auf, ich habe davon einen ganz irren Stil gehört. Ich sag so, okay, Kung-Fu-Stil. Meine Ohren erstmal natürlich ganz groß, oh, was kommt jetzt? Er sagte, das heißt irgendwie die sieben Wege Pfades des Gottes und so. Und ich erstmal, boah, das klingt ja irre wie in so einem Kung-Fu-Film. Lass uns das mal angucken. Ja, der hat das dann so ein bisschen verwechselt. Das hieß eigentlich nichts anderes als sieben Sterne Gottesanbeter Kung-Fu. Also war das Seven Star Mantis Kung-Fu. Und da habe ich dann trainiert und habe dann aber auch gleich den Sifu gefragt, wie sieht es denn hier mit Kontakt aus? Wie sieht das hier mit Sparring aus? Wie ist hier? Ich habe gleich gelöchert und der hat gesagt, du pass auf, ist ganz einfach. Wir haben hier Sanda. Sanda ist bei uns das ganz normale Kickboxen, was wir hier vertreten. Genau. Und er hat gesagt, und das ist bei uns auch Pflicht in den Prüfungen. Du musst hier Sanda machen. Und da habe ich gesagt, geil, okay, bin ich bei. Zu dem Zeitpunkt wusste ich zwar noch nicht, was Sanda ist, aber er hat es mir so ein bisschen erklärt und habe ich gesagt, geil. Und gleichzeitig kann ich kämpfen lernen und gleichzeitig auch die coolen Sachen mit den Waffen, so 16 Waffen lernen, 17 Waffen lernen, dann geile Form und wie Jet Li aussehen und so. Ja, und währenddessen kämpfen und alles. Ich denke so, geil, mache ich. Ja, und da war ich sehr lange, da war ich bis 2005 dann. Also da habe ich sehr, sehr lange auch nachher unterrichtet, die Kinder, die Erwachsenen und alles. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Tradition mich mehr einfängt, als mich freilässt. Und das war dann so ein Ding, wo ich mich dann so ein bisschen in die Außenwelt auch transportieren wollte.
Wie meinst du das?
Genau, also ich wollte so ein bisschen zeigen, wer ich bin, was ich kann, was ich gelernt habe. Und das war uns immer strikt untersagt. Wir durften nie ein Bild irgendwie posten in einer Pose oder so. Ach, okay. Also das war immer streng untersagt. Durften wir überhaupt nicht. Wir durften uns nicht jetzt auf YouTube vorstellen mit Techniken oder sowas. War komplett untersagt. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, tue ich mehr für das System, also für den Stil, als der Stil für mich, für die Tradition. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, am Ende bin ich dann nur einer, der die Tradition am Leben hält, aber belebt mich die Tradition? Habe ich da am Ende was von? Oder bin ich dann einfach nur einer, der es weitergetragen hat, aber niemand weiß, wer ich war? Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, so okay, das will ich nicht. Und da habe ich mich dann auch von der Schule getrennt und habe mich dann weiter frei entwickelt. Habe dann erstmal nur Seminare gemacht. Seminar im Krav Maga, Seminar im Jeet Kune Do, Seminar im Kali, Eskrima, im Panatukan. Habe dann überall so ein bisschen reingeschnuppert. Und plötzlich war so dieses auch, wenn du lange in irgendwas gefesselt bist, plötzlich über dieses Tellerrand gucken, so wow, als ob du dein Segelschiff nimmst, aufs offene Meer fährst und denkst so, so sieht die Welt aus, unglaublich, cool. Ne? Ohne dass die andere Welt nicht schön war. Aber es war halt einfach so, boah, es gibt auch die Möglichkeiten. Und natürlich, ein Weg von A nach B ist immer der kürzeste Weg. Und manchmal hat man von A, C, D auf B gelernt. Aber plötzlich waren kurze Wege wieder effektiv. Und dann war da eine Schönheit drin, da eine Schönheit drin. Und irgendwie hat sich das dann alles so verbunden. Und deswegen konnte ich nachher auch gar nicht, weil ich ja später auch das SWS gegründet habe, mein System irgendwie ein System nennen. Weil das so viel war, was ich da aufgenommen habe, dass das gar kein System ist. Deswegen System without System. Weil ich gehöre zu keinem System, aber ich nehme gerne die Sachen an, die ich gelernt habe.
Ja, bei mir ist das eigentlich ähnlich. Also ich habe auch überall so ein bisschen reingeschnuppert, weil ich respektiere wirklich so Leute, die als Kind, sagen wir mal, mit Judo anfangen und ziehen das durch bis im hohen Alter und sind die ganze Zeit dem Judo treu geblieben. Ich kann es nicht. Das ist so, ich kann das immer am besten beschreiben, du kommst als Kind in so einem Süßigkeitenladen und siehst dann ein Stück Schokolade und während du Schokolade isst, ich so, ey, da hinten gibt es auch Gummibären, ich gehe mal zu den Gummibären. Also es gibt so viele geile Sachen und geile Systeme. Ich bin zum Beispiel absoluter Fan von diesen ganzen Katanas und die ganzen Ninjutsu-Waffen. Das Problem ist nur, David, die Vereine, die hier so in der Nähe sind, ich will jetzt niemanden auf den Füßen treten, aber da ist eine ganz spezielle Art von Leute, mit dem ich eigentlich privat wenig zu tun habe. Und das ist das, was mich immer so abgehalten hat, da irgendwie mitzumachen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es komplett. Ja. Ich habe auch viele so eine Leute kennengelernt, auch viele aus viele so eine Vereine oder auch Lehrer, wo ich dann ja auch irgendwann mal so rumgeguckt habe. Und irgendwo durfte ich dann auch nicht ich sein. Oder das Schlimme ist ja auch, wenn du jetzt irgendwo mal was gelernt hast und du hast sehr viel aufgenommen und du hast ja dann auch irgendwo ein Repertoire im Background, wo du sagst, ey, die Fähigkeiten habe ich mir angeeignet. Und dann aber der Lehrer, bei dem du hinkommst, von dir verlangt, dass du den Becher leerst und gar nichts mehr weißt. Ja. Und dich dann wieder quasi hinstellst und dann, nee, das machen wir hier aber nicht. Dich dann fragst so, okay, soll ich jetzt hierher kommen, meine letzten Jahre wegschmeißen? Und das war auch immer ein Problem. Und deswegen bin ich sehr gerne jetzt auch beim Kacho Kembo, weil da sehe ich halt einfach so, die sagen von mir aus, von sich aus, bleib bitte der, wer du bist. Und wenn du Sachen kannst, die du besser machst als wir oder wir dir noch was draufschippen können, noch was besser machen, dann lass das bei. Ich will dir doch nicht deine Fähigkeiten verlernen lassen, sondern ich will, dass du deine Fähigkeiten nutzt und die sogar vielleicht noch mischt mit unseren und dann noch besser wirst. Und das hat mir sehr gefallen. Und da habe ich gemerkt, so cool, man kann kooperieren und ohne irgendein Gedanke von Konkurrenz. Und das war sehr schön.
Aber dann ist so dieses Freestyling und diesen wie heißt das, mit diesen, da war doch früher diese Szene, die war dann auch Anfang der 2000er eigentlich richtig richtig aktiv, wo die Leute immer, dieses Tricking, auch direkt was für dich, ne? Weil du kannst dich ja da komplett auslassen und deine eigene Choreografie.
Ja. Tricking tatsächlich hatten wir sehr viele auch bei uns, die dann gerade auch aus dem Wushu kamen, weil die hatten natürlich schon diese ganzen Schrauben, Butterfly, B-Twist und diese Aerials und alles drauf und Gainer und so. Für die war es natürlich mega. Die sind natürlich auch ins Tricking, gerade auch als der Film Ghetto Gangs rauskam damals, sind die natürlich alle durchgedreht und wollten alle natürlich den Tony Jaa machen. War natürlich alles cool. Für mich war aber irgendwie, ich war dann nachher irgendwann zu schnell, zu schwer. Weil ich habe dann irgendwann angefangen mit Fitness auch, nebenbei meine Kampfkunst mit Gewichtetraining zu kombinieren, weil ich irgendwann gemerkt habe, so okay, in meiner Gewichtsklasse ist das alles ganz geil so, aber ich habe halt auch mal gemerkt, wenn ich dann mit den schweren Leuten trainiert habe, dann hat das alles gar nicht mehr so geil funktioniert oder ich hatte Schwierigkeiten, gewisse Hebeltechnik oder Würger oder sonstiges anzusetzen oder auch Würfe und da habe ich dann gemerkt, so, das ist eigentlich sehr schade, weil ich erstmal natürlich auch körpermäßig ist natürlich ein Nebeneffekt, wenn du auch noch gut aussiehst dabei, aber ich wollte halt auch einfach die Effektivität mal an die Grenze treiben. Wie weit kann ich gehen? Und ich war damals sogar einmal sehr schwer, gibt es auch noch Bilder zum Beispiel, habe ich einmal 119 Kilo gewogen bei einer Größe von 1,79 und das war dann aber auch ein Gewicht, womit ich schon über dem Ziel war. Weil da habe ich gemerkt.
Du hast jetzt auch vom Oberkörper her extrem muskulös zugenommen, ne?
Ja.
Anders in Erinnerung früher.
Absolut. Also ich habe jetzt so meine 105 Kilo und war auf früher 1,79? Bei. Ja, ich habe jetzt 105 Kilo, genau. Genau. Und bin aber jetzt, wenn ich zum Beispiel Dreharbeiten habe, gehe ich runter auf 92, weil da habe ich viel Sprünge, ich kämpfe 6 Stunden am Tag. Und wenn ich dann das Gewicht so hochschraube, dann merke ich halt das in den Gelenken. Das merkst du sofort. Gelenke, der Muskel frisst Sauerstoff ohne Ende und das ist alles so Sachen. Aber als ich gemerkt habe, dass ich schwerer wurde, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe das Ganze noch ein bisschen besser verstanden. Weil wenn du so leicht bist, so, dann kommen auch plötzlich Verletzungen, die du in der Schulterrotatierung, die du hast im Rotator hinten und so, weil du halt einfach keine Muskulatur hast, die das schützt. Und dann guckst du mal so in anderen Kampfsport oder in anderen Sportarten besser gesagt rein und dann siehst du, dass ein Handballer, ein Fußballer, selbst ein Leichtathletik oder was, alle kombinieren sie ihren Sport mit Fitnesstraining. Warum haben wir das in der Kampfkunstschule oder Kampfsportschule so gut wie nie gemacht? Weil
Damals,
diese,
meinst
ja,
du, in den
genau.
80er, 90er?
Genau,
Ja, weil
genau.
ich glaub, damals hat man auch noch dieses, du hast, also wir haben hier im Ruhrgebiet auch noch einige Vereine, wo du merkst, da wird Kampfkunst unterrichtet, aber die sind wirklich in den 80ern, 90ern stehen geblieben, auch vom Training her. Erstmal so vom Design her, was ja nicht schlecht ist. Ich sehe ja, du bist ja auch ein Retro-Fan, ne? Ist ja geil, wenn du in so ein Gym reinkommst, wo alles irgendwie aus Holz ist und so
Klar.
und viele Bruce Lee-Poster hängen. Aber ich merke so, dass so diese Professionalität, die die Trainer heute so am Tag legen, ob es jetzt Kampfsport oder Kampfkunst ist, schon eine
Ja.
ganz andere ist. Und
Ja.
dann hat man früher, so weit hat man früher noch nicht gedacht, mit nebenbei irgendwie, weiß ich nicht, Functional Fitness oder Ernährung und und.
Nee, gar nicht. Da war es ein Aufwärmtraining, Abwärmtraining und das war die Fitness. So, und das ist halt so ein Thema, wo ich dann gemerkt habe, so, okay, Bruce Lee hat doch damals mal im Jeet Kune Do geschrieben. Ich hatte sehr, sehr jung das Buch von ihm damals. Und da hat er doch mal geschrieben, du kannst 1000 Techniken beherrschen, aber wenn du nicht fit bist, bringen sie dir gar nichts.
Ja.
Und das war so für mich so ein Punkt, so, oh, krass, hat er eigentlich recht gehabt. Was bringt mir denn der Schlag, wenn da keine Kraft hinter ist? Eigentlich nichts. So, und das war auch immer so das Ding, warum ich mich immer gefragt habe, warum gibt es denn diese Gewichtsklassen im Kampfsport? Man hinterfragt so viel und dann denkst du dir so, ja klar, wenn da jetzt einer aus dem Bantamgewicht dann gegen Schwergewicht kämpft, so, natürlich ist der Bantamgewicht viel schneller und vielleicht kriegt er auch den öfters reingesetzt. Aber der Schwergewichtler, der braucht halt ihn nur einmal zu fassen kriegen und wenn er ihn da 2, 3 Mal erwischt, dann ist auch vorbei, dann sind die Lichter aus. So, und das war so für mich dann auch so ein Ziel zu sagen, so, okay, krass, also Mike Tyson war so meine Größe in etwa, hatte auch immer sehr hohes Gewicht, war aber trotzdem explosiv und sehr spritzig. Und da habe ich gesagt, wenn ich das irgendwie hinkriege zu kombinieren, natürlich nicht in dieser Leistungsgrad, wie er das hatte, das ist unmöglich, aber das irgendwie in dem Sinne irgendwie hinzukriegen, Muskulatur, Gewicht mit Schnelligkeit und Explosivität, das wäre schon geil. Und das irgendwann war dann so ein bisschen mein Fokus. Ja.
Das, was du gerade gesagt hast, ne? Also ich sehe, ich erzähle mal von
Ja.
mir. Ich habe damals mit dem Kampfsport angefangen, da war ich 9 oder 10. War erst einmal so ein halbes Jahr im Fußball, das war aber nicht so mein Ding. Und dann ging ich
Ja.
so für ein halbes Jahr, ein Jahr Taekwondo,
Ja.
habe dann so meinen gelben Gurt gemacht und bin von Taekwondo zum
Ja.
Karate. Vom Karate bin ich eine Zeit lang geblieben. Dann eine Zeit lang nichts gemacht, weil dann, ne, dann bist du ja auch in einem bestimmten Alter, wo die Mädchen viel interessanter sind. Und bin von da aus dann hinterher zum Krav Maga, BJJ und habe dann Anfang 2000 oder 1999 habe ich dann mit Capoeira
Ah,
angefangen.
cool.
Hatte dann, also ich habe es damals in Brasilien kennengelernt und habe es dann hier weitergemacht und hatte dann aber 2000, boah, war das jetzt 11, aufgehört mit Capoeira. Und habe jetzt vor einem halben Jahr wieder angefangen. Das heißt, ich glaube, ich habe 11 Jahre Pause gemacht. Und ich versuche jetzt, in meinem Alter, ich bin 47, ich versuche jetzt wieder gegen das Alter anzukämpfen. Das heißt, so wie du gerade gesagt hast, ich merke, auch wenn ich ein bisschen, ein paar Kilo weniger habe, es sind bestimmte Übungen, die fallen dir halt einfach leichter. Erstmal die Regeneration fällt mir bedeutend schwieriger. Aber ich habe zum Beispiel einen ganz speziellen, den ich wieder wie früher drauf haben möchte. Und zwar ist das, du stehst und versuchst quasi wie ein Ratschlag, der nennt sich in Capoeira Saint-Mao. Das heißt, du versuchst aus dem Stand einen Ratschlag zu machen, aber ohne die Arme zu nutzen. Dass du quasi den Kopf, den Oberkörper nach links und rechts, die Beine gehen hoch und du landest wieder. Dafür brauchst du natürlich so ein bisschen Sprungkraft auch. Und ich merke, dass ich auch da, wenn ich ein paar Kilo weniger drauf habe, dass es bedeutend einfacher ist. Und das sind wirklich nur, ich rede jetzt von 3, 4, 5 Kilo,
Ja.
aber es macht so viel verdammt nochmal aus.
Ja. Ja.
Und das ist gerade das, was mich so ein bisschen antreibt, wo ich sage, boah, ich fokussiere jetzt meine ganze Zeit, wenn ich beim Training bin, wenn ich für mich alleine bin und versuche, den wieder so hinzukriegen, wie damals mit Anfang, Mitte 20. Das ist
Ja,
jetzt
geil.
gerade gerade mein Ziel. Jetzt bist du natürlich, was das angeht, bedeutend fitter, weil du hast großartig keine lange Pause hinter dir. Du bist die ganze Zeit, über deine Filme reden wir jetzt auch noch gleich ein bisschen. Wie hast du einen Tipp für mich, wie ich da so ein bisschen dieses Training aufbauen kann, dass ich da diese Sprungkraft aus dem Stand ein bisschen mehr üben kann?
Ja,
Na, dieses
also.
Boxspringen, auf den Boxen springen.
Also gerade ja, gerade im Capoeira kannst du ja die Jinga schon mal ganz geil zum Einlauf nutzen. Ne? Also da kommst du ja super geil rein, weil du aus der Jinga dann in den Aerial, also in den Rad ohne Hände kommst. So,
Genau.
ne? Aber gerade beim Rad ohne Hände merke ich halt einfach wirklich, das Absprungbein ist wirklich das der Hauptakteur. Der macht wirklich alles. So, und der Rest ist tatsächlich der Kopf. Ich merke das auch so damals, als ich so Backflips und Rückwärtssaltos und sowas gemacht habe. Wenn der Kopf schon sagt, und das haben wir leider, umso älter wir werden, umso vorsichtiger werden wir auch, weil wir uns von Verletzungen immer schwerer erholen und es irgendwie immer eine Woche länger dauert als früher. Aber es ist halt tatsächlich so, dass man sich also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich vor der Kamera bin und ich jetzt was drehe, jetzt sei es im Film oder sei es Tutorials und sonstiges, und ich merke, die Kamera läuft, dann klickt so ein Schalter um und dann denke ich mir so, okay, das muss jetzt gerissen werden. So wie Jackie Chan früher bei seinen Stunts so, okay, Kamera läuft, ich höre das Summen der Kamera, es muss jetzt laufen. So, und bei mir ist es so ähnlich. In dem Augenblick, wo ich merke, wow, das muss jetzt so ran. Und wenn ich jetzt merke, jetzt im Training, ich bin jetzt ganz normal im Training und ich merke so, oh, jetzt wollen wir den und den Step machen, dann versuche ich mir immer in dieses waghalsige Ich reinzukommen und einfach zu sagen so, okay, du bist jetzt wieder der, der keine Angst davor hat. Du machst es jetzt einfach, bumm, und gehst rein, stellst dir wieder vor in deinem Kopf, du bist wieder 20, du wiegst wieder 20 Kilo weniger und jumpst da einfach rein.
Und dann
Und ich
funktioniert
glaube
es.
nämlich immer, ja, für mich funktioniert das tatsächlich.
Okay.
Allerdings nur dann, wenn ich auch merke, dass ich in dem Augenblick mein Wollen, mein Tun, mein Müssen noch umso höher schraube, weil meine Erwartungen an mich selbst natürlich noch umso größer sind, dass das Ganze dann auch gestanden wird und ich nicht auf den Kopf fliegen will. So, und
Ja.
ich glaube, das ist nochmal auch wieder so ein Adrenalin, der sich dann freisetzt und dadurch auch wieder eine Kraftausschüttung hast, wodurch du ja dann auch wieder höher springst. Ich kenne das zum Beispiel so, wenn du jetzt Form läufst und du läufst jetzt nur für dich. Nehmen wir mal an, man geht jetzt halt einfach mal in so einen Wald oder in so eine Wiese, wo du nur für dich allein bist. Dann hast du da dein Stöckchen und dann machst du da so ein bisschen deine Bewegung und dann machst du deine Sprünge dabei, Spagatsprung, was auch immer. Denn sieht man halt einfach, wenn man es aufnehmen würde, so, boah, das war jetzt aber nicht so geil. So, dass dann guckst du es dir an und denkst so, ja, aber du hast es ja auch irgendwie
Im
ohne
Kopf
Adrenalin
ist
gemacht.
es, ey, im Kopf ist es immer geiler, aber wenn du das Video siehst,
Ja.
denkst du dir, es hat sich geiler angefühlt,
Ja,
ne?
genau. Und da ist halt immer der Punkt, wirklich zu sagen, so, okay, ich muss immer over the top sein, von mir selbst. Ich muss immer versuchen, den noch weiter höher zu kriegen. Gerade beim Aerial ist sehr viel Angstbewältigung. Ne, gerade da ist sehr viel Angstbewältigung. Ist wie beim Backflip, der auch immer scheiße ist. Man hat immer das Gefühl, eine Vorwärtsrolle ist tausendmal einfacher an ein Salto. Ist er aber nicht, der ist in Wirklichkeit viel schwerer als ein Backflip. Aber das ist halt einfach dieses, oh, ich muss ja nach hinten fallen, Hinterkopf, Rücken, ist immer Angst. So, na und.
Ey, das Ding ist, damals diesen Backflip, den habe ich auch
Ja.
gemacht. Eine ganze Zeit lang bist du, das ist mein Tipp auch an die, die jetzt zugucken und die vielleicht, ja, also mein Tipp ist immer so also an die jüngere Generation. Wenn du irgendwann merkst, gerade so bei so Backflips oder so Flickflacks,
Ja.
der kam jetzt gerade nicht gut an. Also ich
Ja.
weiß nicht, war ein bisschen schräg oder weiß nicht, ich bin fast auf den Kopf geknallt und du hast schon 2, 3 Stunden Training hinter dir, ist mein Tipp immer, lass es.
Ja, safe.
Erzwing nicht, dass es nochmal klappt. Und das war damals mein Fehler. Ich habe dann Backflip gemacht und bin dann so halb auf den Kopf und auf die Schulter geknallt. Hatte dann für, boah, weiß ich nicht, eine ganze lange Zeit so wirklich hier Kribbeln in den kleinen Ringfinger. Und durch dieses Kopfkino, was sich dann ja so richtig
Naja,
kickt, ne,
ja.
habe ich dann erstmal eine richtig lange Zeit eine Sperre gehabt. Man sagt ja immer so von Leuten, die reiten, wenn du vom Pferd fällst, du sollst sofort wieder aufspringen.
Ja,
Und das war
das.
damals mein Fehler. Ich bin nicht wieder sofort aufgesprungen
Ja.
und habe es eine ganze lange Zeit wirklich dann auch jetzt sein lassen. Ich traue mich jetzt auch, bin ich ganz ehrlich, im Alter nicht mehr ran, weil
Ja.
früher mit 10, 11 bist du BMX-Fahrrad gefahren, da hast du nicht drüber nachgedacht, da bist du einfach runtergefahren.
Ja.
Heutzutage denkst du dir als Erwachsener, was könnte jetzt passieren? Ich könnte jetzt über den Lenker fallen und und. Das ist echt Kopfsache. Das ist echt Kopfsache.
Ist absolut. Das sind Traumata, die sich einbauen, wie bei einigen Kämpfern Knockout, die sich dann halt, wenn sie nochmal gegen denselben Gegner kämpfen, dann einfach nicht zurückkommen. Bestes Beispiel Ronda Rousey gegen Katie Holmes. Man hat halt einfach gesehen, da war das Traumata voll drin. Das hat sie nicht wieder weggekriegt. Und genauso ist
Ja.
natürlich auch, wenn du einmal hinfällst und dich stark verletzt und dann da auch noch in den Nervenproblemen hast, dass dein Ringfinger ewig kitzelt. Das ist natürlich schon eine scheiß Sache so. Also in dem Augenblick ist natürlich erstmal so, oh, ich erinnere mich an die Zeit, war nicht geil.
Ja. Das ist wirklich
Definitiv.
so. Ey, lass mich mal auf deine Filme zu sprechen kommen. Du
Yes.
hast unheimlich viele Filme gemacht, ne? Den letzten bekannten Film war wirklich The Last Kumite. Da hatte ich damals denjenigen, ich glaube, der kommt aus Düsseldorf, der hat dafür so ein Crowdfunding gemacht. Ich glaube, der war auch dafür, war ein Halbamerikaner. Sag mal schnell den Namen.
Tom David? Sean David.
Sean David, Sean David.
Genau.
Der hat auch mal kurz, damals, als er Crowdfunding noch war, ich wusste aber nicht, dass du dann auch dann hinterher dran in dem Film zu sehen warst. Erzähl mal, die ganzen Filme, ne? Ich habe dir ja auch schon letztens geschrieben, wo kann man die sehen? Ich würde die super gern sehen, aber du hast so viele Filme gemacht, wo kann man die sehen?
Also The Last Comité, der ist ja auch auf Blu-ray rausgekommen. Also den kannst du ganz normal überall kaufen. Ist immer witzig, wenn ich jetzt durch den Laden gehe und dann sehe ich da irgendwo Last Comité stehen. Und dann registriert man erstmal, man ist da irgendwie drin so. Und gerade als Film-Junkie, Film-Nerd bin ich ja auch noch. Da ist immer sehr witzig, dass man plötzlich dann in einem Film mitspielt, wo Cynthia Rothrock, Billy Blanks, Kurt McKinney, Michelle Keasy, also Tong Po, Matthias Hus, die ganzen Leute da am Start sind, wo man sich selber die Nase früh platt gedrückt hat am Fernseher. Und man mit denen halt einfach Tage, Stunden über Stunden verbracht hat. Und ich war da wirklich auch wie so ein Schwamm. Ich habe da alles aufgesaugt wie ein Verrückter. Habe mir da Stories hergeholt, weil ich bin dann auch immer einer, ich bin sehr wissbegierig und möchte halt einfach wissen von Menschen, die schon so viel erreicht haben und so viel gemacht haben, was so deren Tipps waren, was so deren kleinen Kniffe waren, da irgendwie auch kämpferisch da irgendwie, mit was sie angefangen haben, um so ranzukommen. Und das Gute war ja, Sean David hatte mich damals angeschrieben, er wollte mich als Fighter haben. Das Problem war, dass es in Spam-Ordner gelandet. Ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub gewesen und habe dann erst 2 Wochen später gesehen, wow, der hat mich angeschrieben. Und dann kam die Nachricht so, er hat eigentlich gar keine Rolle mehr für mich. Und ich dachte so, nein, mach das jetzt nicht, bitte. Ich sag so, das kannst du mir nicht antun. Da hat er gesagt, ja, okay, pass auf, ich überlege mir was. Ich rede mal mit den Produzenten aus Amerika, mit Ross und hier und da. Und dann kam nachher dann zustande, dass wir dann das noch hingekriegt haben. Kam er zu mir, das war auch ganz geil, sagte er, du weißt du was, ich wollte ja eigentlich für dich einen Kämpfer, dass du einen Kämpfer spielst. Und dann bist du so eine Minute, 1,5 Minuten zu sehen. Ich habe jetzt sowas Geileres für dich. Du bist jetzt die letzte halbe Stunde im Film. Ich sag so, okay, wie? Als Referee. Du bist jetzt als Referee drin. Ich denke so, oh, cool, ja, geil, hab ich Bock drauf. Ja, habe ich gesagt, habe ich Bock drauf. Habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt und als ich beim Dreh war, hat sich das ein bisschen verändert, weil während ich die anderen alle deine Action gesehen habe, oh, das hat so gekribbelt bei mir. Ne? Ich denke so, oh, ich will eigentlich auch Action und das war echt schwer, sich da zusammenzureißen, aber ich habe dann jede Cut, also jede Szenenpause dann genutzt, mit den Leuten auch ein bisschen was zu machen und zu trainieren, was auch wieder mein Vorteil war, weil dadurch auch andere Leute auf mich aufmerksam wurden und dann gesagt haben, so, hey, der Typ ist aber ganz geil, der Referee, der hat da ein bisschen was drauf und so, wo ich dann auch mit dem lieben Timo Rose dann in Kontakt kam. Und er dann zu mir gesagt hat, du pass auf, wir beide machen mal was zusammen. So. Ich habe mal Bock, dich irgendwo bei mir in einem Film einzusetzen. Und dann wirklich nicht als Referee, sondern wirklich als Kämpfer und so. Und da habe ich gesagt, ja geil, gerne so. Das hat dann gar nicht lange gedauert. Und dann sollte ich dann Kämpfer spielen in seinem Film. Habe mich dann aber hochgearbeitet, auch durch schauspielerische Leistungen, also Kram. Dass er dann gesagt hat, weißt du was, du bist die Hauptrolle. Ich will dich als Hauptrolle haben. Und dann wurde ich dann die Hauptrolle für den Film. Von den ersten Teil von Game of Death, Six Doors to Hell. Und den zweiten Teil, den wir jetzt dieses Jahr gedreht haben, Dark Secrets. Die beide noch kommen. Also der erste Teil wird dieses Jahr noch erscheinen.
Kommen die alle auf Blu-ray oder kann man die irgendwo streamen?
Ja,
oder?
Ja, ja. Die werden alle auf Blu-ray, bestimmt auch im Stream. Kinovorführungen werden wir auch haben, Premiere bestimmt. War auch ganz witzig bei The Last Comité, Kinopremiere, war ein geiles Ding, so im Kino da zu stehen und einfach mal zu sehen, wie das Publikum reagiert. Und ich war extrem erschrocken von meiner deutschen Synchro, weil meine Stimme da viel zu...
Wo haben die das denn gedreht? Haben die das in den Staaten gedreht?
Also es wurde mehrere Sachen gedreht. Also wir hatten Sachen, die wurden in den Staaten gedreht, Sachen in Bulgarien, Sachen hier auch in Hamburg, in so einem Mojo-Club. Das ist das wie so ähnlich wie Best of the Best 2 damals mit Ralf Möller in so einem Colosseum-artig. Ja, ja. Und da waren die finalen Kämpfe denn, weil das war halt einfach ein mega geiles Location. Und das hat super Spaß gemacht, mit den ganzen da zusammen gefecht zu sein und dann den ganzen Tag zu drehen. Auf jeden Fall. War mega.
Ja, vor allem Tong Po, ne? Tong Po, eine absolute Legende, ne?
Ja,
was ich gar nicht wusste, der kommt ja ursprünglich aus Marokko, ne?
Ja, der kommt ursprünglich aus Marokko und, was man auch gar nicht wusste, also ich wusste es nicht, als ich mit ihm privat gesprochen habe, dass er Amateurboxer war und richtig gut war. Also der hat richtig fett geboxt damals, ja, der konnte geil boxen und er sagt ja auch, bei Bloodsport hat er so seine erste richtige Rolle gehabt, so. Ich sag, echt? Ich sag, bei Bloodsport? Er sagt so, ja, ich bin doch der, den das Schienbein, offener Bruch. Ich denke, ach Quatsch, natürlich.
Ja, das ist der, der gegen den Betonpfeiler geballert hat.
Ja, ja, genau, genau. Und der hat bei Bloodsport gegen Chong Li, gegen Bolo Yang, den großen breiten Chinesen, da wo er das Schienbein bricht und der offene Bruch ist. Und das ist dann später Tong Po gewesen. Ja, ja, und dann später sogar noch bei Leon, da spielt er auch noch mit. So. Also der hat so einige Filme mit Van Damme gemacht, wo ich das gar nicht auf dem Zettel hatte. Und er sagt selber, er kam eigentlich aus dem Boxen und hat Van Damme immer animiert, versucht aus dem Karate ihn zu locken, komm doch mal zum Boxen. So, und das war immer ganz witzig. Ja, ja.
Wie ist denn Last Comité so generell angekommen?
Also ich denke, von den Fans her sehr gut angenommen, ist aber ein Nischenfilm, muss man ganz klar sagen, so die 80s wiederzubeleben. Ich denke mal so, alles hatte so ein bisschen so seine Zeit und es ist schwer natürlich da jetzt zu sagen so, ey, wir beleben das jetzt wieder, dass es sich wie früher anfühlt. Ist halt schwer, ist halt super
Ist
schwer.
halt nur mal
Und
ein Service an die Fans von früher, ne?
richtig, also ich denke wirklich, das wäre ein Service mit einer schön gemischten Platte und jeder konnte ein bisschen ein Häppchen von nehmen. Aber es war halt jetzt nicht, wo man sagt, so, boah, das ist so ein Fünf-Sterne-Restaurant, da will ich immer wieder rein. So, ich glaube, es ist ganz gut angenommen worden. Vielleicht wurde auch mehr erwartet, aber am Ende, denke ich, sind wir doch ganz gut mit
Also,
rausgekommen. Ja.
wie siehst du denn generell so die deutschen Actionfilme? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe echt Schwierigkeiten. Jetzt war ja vor ein paar Jahren auch auf Netflix dieses 60 Minutes oder wie das hieß. Ich war jetzt nicht so besonders angetan davon, weil hat mich so ganz stark auch so ein bisschen an Lola Rent erinnert. Hast du den gesehen, den Film?
In 60 Minutes habe ich auch gesehen, ja, mit Aristo Louis auch drin.
Genau, genau,
Genau.
genau.
Ja,
Aber
genau.
von der Story her, ja, ich weiß nicht. Also er vor dem Kampf steht er da mit seinem Bluetooth-Gerät und rennt dann weg und alle hinterher. Es waren ein paar geile Fight-Szenen bei, aber ich warte immer noch wirklich auf den Film, wo der Deutschland so ein bisschen erschüttert, wie damals Ong Bak. Als Ong Bak rausgekommen ist, das
Ja.
war ein absolut, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Natürlich kennt man die ganzen alten Filme von Jackie Chan, wo du
Ja.
siehst, wo die treffen sich wirklich, der fällt wirklich die Leiter runter. Bei Ong Bak war aber eine andere Hausnummer. Ich kann mich zum Beispiel an so Return of the Warrior, ist der zweite Teil, ne? Wo diese Szene ist, wo er unten reinkommt, natürlich auf dem Weg nach seinem, nee, auf die Suche nach seinem. Der erste war, wurde der Buddha geklaut und beim zweiten der Elefant, ne?
Also das war Way of the Warrior, ne? Nee,
Way
warte
of the
mal, wie hieß
Warrior.
der noch? Ich hab den hier stehen, warte. Revenge of the Warrior.
Revenge of the Warrior.
Genau.
Und dann gibt es diese Szene, wo er unten in diesem Haus reinkommt und die Kamera folgt ihm die ganze Zeit über die
Die Treppe
Wendeltreppe
hoch,
hoch
ne?
und der kloppt und die Leute fliegen. Diese Szene allein verdient schon wirklich, wirklich mega Respekt. Und das war für mich so ein Film, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt ein richtig geiler Kampfsportfilm. Und das fehlt, finde
Hat ja
ich,
jetzt auch
auch noch
beim
so ein bisschen Deutschland so. Wie
Ja,
siehst du
ja,
das?
ja, ja. Hat ja jetzt auch sein Comeback gefeiert, ne? Und zwar kam ja jetzt der dritte Teil raus. Und zwar Fist of the Warrior.
Okay.
Der ist dieses Jahr rausgekommen von Tony Jaa.
Und kann man angucken?
Ja, mega. Fühlt sich an wie der erste. Ja.
Okay, bin ich gespannt.
Ja. Aber tatsächlich, was du sagst, ist es tatsächlich so, dass in Deutschland es immer schwierig ist. Ich tue mich auch immer schwer mit deutscher Sprache im Film. Also deswegen finde ich das ganz geil, dass alle drei Filme, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren gedreht habe, alle in Englisch gesprochen sind. Also wir sind komplett auf Englisch gedreht, komplett auch. Wir haben auch super viele Stars. Wir haben zum Beispiel Richard Norton auch bei uns dabei. Der war zum Beispiel jetzt bei Game of Death mit. Wir haben Yang Long Lee, der ja auch schon im Shaw Brothers Film mitgespielt hat. Der ist auch mit bei Six Doors to Hell. Der spielt mein Meister da. Und das ist schon was Schönes, weil sich das auch ganz gar nicht so am Set dann so deutsch anfühlt. Sondern es ist alles auf Englisch. Es fühlt sich amerikanisch an und versucht auch alles auf amerikanisch irgendwie rüberzubringen. Ich habe ja auch lange rumgeguckt. Ich habe ja vorher auch mal bei Filmpool bei RTL hier ein bisschen was gedreht gehabt, weil ich dachte, vielleicht ist das hier irgendwie, dass ich meine eigene Sendung kriege oder irgendwie sowas. Ich wollte irgendwie so in diese Richtung. Aber ich habe da so viele Leute kennengelernt. Das größte Angebot, was ich dann nachher am Ende da gekriegt habe, war bei Berlin Tag und Nacht, da irgend so einen Typen zu spielen, der irgendwelche Frauen aufreißen. Da habe ich gesagt, oh nee. Ich sage, das bin ich nicht, das will ich nicht. Ich habe auch keinen Bock drauf so. Und da habe ich halt gesehen, der Weg geht hier nicht so weit. Also der ist sehr begrenzt. Und gerade das Action-Kino, ich meine, Mattis Landwehr, ich glaube, das größte, was Deutschland mal so hervorgebracht hat, was Kampfsportfilme oder Kampfkunstserie angeht, war Lasko damals.
Ja,
So,
der
und
Kampfmönch oder so, ne?
ja,
Das Haus
genau.
Gottes. Ja,
Ja,
das
genau.
hat mich, tut mir leid, das hat mich auch nicht so gecatcht.
Nee,
Also,
und das ist der Punkt halt so, ne? Und deswegen so, ich sehe das immer ein bisschen schwierig, weil wir sind halt Deutschland. Deutschland ist mehr Fußball-Deutschland, ne? Der Wunder von Bern, sowas kommt an. Manta Manta, Teil 5, 6, 7, 8 von mir aus noch so. Das ist so Coco W18. Das sind so die Sachen, die funktionieren. Til Schweiger und Matthias Schweighöfer,
ja.
das ist so, das ist so dieses deutsches, ja, oder der Rosemunder Pilcher-Roman. So, das sind so solche Sachen. Aber ich glaube, in Deutschland wirst du sowas, was Kampfsport angeht,
Nicht durchkriegen, ne? Ich glaube
Das
auch.
wirst du vielleicht drehen können. Vielleicht kriegst du auch mal ein Budget irgendwie so zusammen. Aber ich glaube nicht, dass es angenommen wird.
Weißt du, was ich mir ganz geil vorstellen könnte, aber da müssen wirklich die richtigen Leute sein. Und eigentlich so hier ihr bei euch oben in Hamburg, hier mit dem Flying Uwe, du und so, so Richtung Quentin Tarantino. So eine Mischung aus Quentin Tarantino vom Storytelling her, hier in Deutschland, das muss ja von mir aus, weiß ich nicht, in irgendeinem Viertel sein. Und dann aber auch noch so wie damals Crank so aufgedreht. Also so ein bisschen verrückt, ein bisschen aus der Art geschlagen, aber schon mit so ein paar geilen Actionsequenzen. Ich glaube, wenn du dann diese ganze Zutaten so ein bisschen vermischt, ich glaube, da sprichst du auch ein breiteres Publikum an. Als
glaube ich
nur
auch.
diese Reihe reine Kampfkunst, ne?
Ja.
Aber da habe ich auch schon überlegt, warum tun sich nicht Leute zusammen und machen, ich meine, heutzutage ist es einfach, eine Kamera zu kriegen, im Gegensatz zu früher in den 80ern, 90ern. Aber warum gibt es da keine Produktion?
Ja, wie gesagt, ich glaube, in Deutschland siehst du es ja auch schon, dass Filme so gedreht werden, dass da sehr wenig Drehtage von vornherein schon in der Produktion abgeschnitten sind. Wo ja zum Beispiel in Amerika einfach mal so 3, 4, 5, 6 Monate gedreht wird, sagt man in Deutschland schon von vornherein, aber wir wollen für den Film nur 20 Tage. So, dann die Produktion zahlt dann für den Film nur 20 Tage, dann suchen sie natürlich auch nur Schauspieler, wo sie wissen, die reißen das ab in 20 Tagen. Und das ist dann immer wieder ein Schweighöfer. Das ist dann immer wieder die typischen deutschen Gesichter, die wir im Kino halt kennen, weil da haben sie Vertrauen drin, dass die das in 20 Tagen wuppen. Und deswegen kommen wir einfach nicht über den Tellerrand hinaus. Deswegen bleiben wir da. Und das ist sehr schade.
Ja, das ist halt aufs richtige Pferd dann gesetzt, ne? Wenn du dann
Ja,
so
ja.
einen Basti Schweighöfer hast oder so. Ja, also ich tue mich mit deutschen Filmen tue ich mich echt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
Nicht,
ja.
weil ich die nicht gut finde, aber für mich ist halt alles immer irgendwo abgekupfert. Irgendwie auch gerade so Actionfilme mit Til Schweiger. Da gab es doch mal so einen Kinofilm, da ist er irgendwie mit einem Maschinengewehr irgendwie so rumgelaufen oder so. Ach, ganz furchtbar. Kann ich mir nicht ansehen. Hier schreibt gerade unten einer, was sagt ihr zu Karate Kid Legends? Habt ihr Bock?
Gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf. Danny LaRusso, also Ralph Macchio zusammen mit Jackie Chan, könnte spannend werden. Könnte spannend
Ja,
werden.
hast du die Karate Kid Serie gefeiert?
Ja, Cobra Kai habe ich. Die letzte Staffel fand ich die erste Hälfte schrecklich. Da habe ich gesagt, boah, mach doch nicht so ein Highschool-Musical mit Karate draus. Aber die letzte war so eine Fanablieferung. Das war wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, so, boah, geil, jetzt liefern sie doch mal für die Fans ab.
Mein Sohn hat es absolut gefeiert. Der hat die sofort durchgesuchtet. Also der
Ja,
ist
ja.
Fan der ersten Stunde. Ich konnte damit nichts anfangen. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn man wirklich so eine Serie aufzieht. Ich verstehe, das ist auch wieder ein Dienst an den Fans und so.
Ja.
Von der Story war das auch gar nicht mal so schlecht. Aber dann stell doch wenigstens die jüngeren Schauspieler hin, dass die wenigstens schaffen, das Bein oberhalb des Gürtels zu kriegen.
Ja.
Also da verstehe ich nicht, warum Hollywood
Ja.
da nicht so ein bisschen drauf achtet. Du siehst ja wirklich, ich meine, nicht kämpfen. Du kannst da Bein
Ja.
nicht hoch. Du willst mir jetzt erzählen, du hast einen schwarzen Gurt im Karate.
Ja.
Das sieht aus wie
Also,
erst ersten 2 Stunden Probetraining.
kämpferisch fand ich sowieso schon damals in den 80ern der Ralph Macchio. Der hat halt noch
Ja,
nie was gekonnt.
zum
Das
Beispiel. Ja, zum
sah man
Beispiel.
schon immer. Ja, das sah man. Also, ich fand ja auch daher damals immer Karate-Tiger geiler
Ja.
als Karate-Kid, weil man einfach gesehen hat, ja, die Jungs haben aber auch was drauf. Die können auch kicken, die können auch schlagen, die wissen halt, was sie machen. So, und bei Cobra Kai oder Karate-Kid wusste man halt immer so, da geht es mehr um die Story, weil nicht mal Pat Morita, also der Mr. Miyagi, nicht mal der was konnte. So, und das hat man halt auch gesehen. So, nicht mal der Meister konnte was. So, das war halt so, ja, es war halt einfach die Zeit. Aber tatsächlich, wie es, was du sagst, da störe ich mich auch immer dran. So, ich sehe die Kämpfe und denke mir dann so, ja, die Gegner jetzt aus dem Verein und dem Verein, da haben sie echte Kämpfer geholt, die können alle was, aber am Ende gewinnen dann die, die eigentlich gar nichts können. Und du siehst das halt einfach so extrem.
Furchtbar.
Und das ist halt, ja, total. Sehe ich auch so, ja.
Du hast noch einen zweiten Kanal, ne? Retro Lifestyle, ne?
Ja, genau.
Erzähl mal darüber. Und für Leute, die jetzt zugucken, wie gesagt,
Ja.
das Video bleibt als Beitrag, weil wir hatten ja am Anfang gesagt, sehr viele sind heute beim Training und haben
Ja,
mich angeschrieben und haben gesagt, okay, erzähl doch mal, wenn Leute dir folgen wollen, wo finden sie dich und was ist Retro Lifestyle? Weil man sieht es im Hintergrund so ein
Ja.
bisschen. Du hast ja echt was ist das, ein Keller?
Ja, das ist, warte mal, ich kann ja mal die Kamera abnehmen, sieht man es ein bisschen
Du
besser.
hast ja echt so eine
Genau.
komplette
Also hier siehst
Filmmuseum,
du
finde ich.
Kinosäcke.
Ja.
Ja, genau. Genau. Ne? Hier sind die ganzen Filme. Hier auch noch alles. Da sind die
Und du hast
Figuren und alles.
zwischendurch schreiben dir Leute, hast du den und den Film und du gehst hin, ziehst ihn raus, ne?
Ja,
Also die
genau.
Sammlung ist schon groß, ne?
Ja, das sind knapp fast 2900, 3000 Filme so in etwa, ja. Die so, ja. Also, aber auch schon damals sehr früh, ne, mit den VHS-Kassetten hier schon angefangen, die ich auch alle aufbewahrt habe von früher noch, ne. Ja. Das ist schon ewig. Und das war immer so ein Nebending, so dieses Retro-Teil. Das habe ich immer so neben der Kampfkunst gefeiert. So, ich bin auch immer damals noch mit dem Walkman, dann habe ich mir die aus den Filmen immer die Soundtracks raus aufgenommen und bin dann damit mit dem Fahrrad dann zum Training gefahren. So, ne? Das war schon immer so irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall, Retro-Lifestyle ist so mein Zweitkanal. Da geht es halt hauptsächlich um Film, ein bisschen auch die alten Sachen von früher aus den 80ern, 90ern, aber auch Sachen von heute. Und ansonsten natürlich Kampfkunst Lifestyle auf meinem Hauptkanal. Da werden natürlich auch wieder aktiv Tutorials gedreht. Momentan schaffe ich es durch eigenes Training, momentan nur einmal die Woche ein Video hochzuladen. Ich bemühe mich aber, dass es bald wieder zwei Videos werden. Wir sind gerade auch aktiv.
Für mich ist wirklich schon ein Punkt, also wo ich sage, da bin ich echt dankbar, dass du einfach wieder da bist.
Weißt Dankeschön,
du,
Dankeschön.
Du warst wirklich eine ganze Zeit lang weg und du bist so ein Typ. Du hattest auch letztens wieder deinen Podcast, hattest du eine Folge. Du hast eine angenehme Stimme und du bist nicht derjenige, der sagt, ey, Bruder, Bruder, Bruder in jedem zweiten Satz. Ich denke mal, das tut auch so dem ganzen YouTube-Game auch ein bisschen gut. Egal was du machst, ich verfolge das und das ist geil. Und eine Filmempfehlung noch für dich, wenn du den noch nicht gesehen haben solltest. Und du kannst mir aber vorher sagen, dein besten Shaw Brothers Film.
Mein besten Shaw Brothers Film. Ja. Also Shaw Brothers, das bleibt bei mir für immer Shang-Chi. Und zwar damals mit David Chiang und Ti Lung. Und zwar ganz klar Duell ohne Gnade.
Okay, den kenne ich gar nicht.
Der ist super blutig, unglaublich geiler Film über Freundschaft und Clans, die sich miteinander bekriegen. Geiler Film.
So wie es sein muss. Ja. Also mein Lieblingsfilm ist ja immer noch die 36 Kammern.
Geil, ne? Geil. Ja, ja.
Genau. Ja, ja, sehr geil.
Genau.
Besoro, hast du schon mal davon gehört? Besoro?
Nein.
Das ist jetzt kein Retro-Film. Der ist, glaube ich, 2009 oder 2010 rausgekommen. Okay. Und das ist eine brasilianische Produktion. Den gibt es auch nur auf DVD oder Blu-ray. Und da geht es wirklich um einen Mann, der wirklich zu der Zeit der Sklaverei in Brasilien gelebt hat.
Okay.
Und der fightet so ein bisschen so wie Jet Li, aber halt nur über Capoeira und kämpft gegen die ganzen Sklaventreiber. Ist auch ein geiler Film. Ist ein bisschen Mystik dabei.
Ja.
Solltest du den irgendwann mal sehen? Ich schreibe dir mal unten hier rein, damit du dann mal siehst, wie der geschrieben wird. Solltest du den irgendwann mal sehen, besorg dir den mal. Der ist wirklich ganz geil. Weiß aber nicht, ob der jetzt nur auf Portugiesisch ist oder ob es den auch auf Englisch oder auf Deutsch gibt. Aber
sonst wird der mit Untertitel geguckt.
Genau. Der ist aber geil. Also ist ganz geil. Gutes brasilianisches Kino, muss ich sagen.
Geil.
Mega. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast. Das ist ein Training für uns, das laufen lassen.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und das war mir eine Ehre, bei euch zu sein.
Ey, danke. War eine Ehre, dass du zu Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute.
Gerne. Ebenso.
Und privat.
Danke.
Schön, und vielleicht sieht man sich in Hamburg. Wir haben ja schon mal gesagt, ich habe gesagt, wir müssen irgendwann mal nach Hamburg kommen.
Jederzeit gerne. Ihr seid immer herzlich eingeladen.
Aber wenn wir vorbeikommen, schreibe ich dich vorher an.
Mach das, auf jeden Fall. Sehr gerne.
Sehr gut. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir auch. Alles Gute. Ich danke dir auch. Ne? Ciao. Mach's gut. Danke ebenso. Danke. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.